Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Die kleine Französin Hélène ist 9 Jahre alt, als sie in den Ferien in der Bretagne am Strand ein Mädchen namens Carola kennenlernt. Ein deutsches Mädchen. Beide spielen miteinander, die Eltern finden das gut und fördern die Freundschaft. Das ist jetzt über 50 Jahre her, hat aber Folgen bis heute. Denn Madame Professor Dr. Hélène Méard de Lacroix ist seit vielen Jahren eine Autorität, wenn es um die deutsch-französischen Beziehungen geht. Herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag.
Gibt es Carola noch in ihrem Leben?
Aber wie? Carola gibt es noch. Und Carola lebt sogar in Paris, wenn sie nicht in der Bretagne lebt. Das heißt, Carola hat ein bisschen den umgekehrten Weg als ich gemacht. Sie hat einen Franzosen geheiratet und ihr Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegt. Ich habe auch einen Franzosen geheiratet, lebe weiterhin in Paris, aber die Hälfte meiner Zeit ist in Deutschland und ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Deutschland.
Das ist ja eine schöne Wolte. Und wenn Sie sich treffen, dann sprechen Sie immer ganz ernsthaft über die deutsch-französischen Beziehungen?
Ja, aber nicht nur. Wir sprechen vor allem von Themen, die man so in der Freundschaft seit 50 Jahren hat.
Heute ist eine Frau zu Gast, die in Deutschland gefragt ist, wenn es darum geht, Ereignisse in Frankreich zu erklären und die in Frankreich gefragt ist, wenn es darum geht, deutsche Vorgänge zu erläutern. Hélène Méard de Lacroix, sie lehrt an der Sorbonne in Paris Zeitgeschichte und Kultur Deutschlands. Frau Méard de Lacroix, Sie sind gerade wieder in Deutschland, in Berlin. Sie sind ja regelmäßig hier. Wenn Sie vorher wissen, morgen bin ich wieder in Berlin, worauf freuen Sie sich dann?
Es ist eine interessante Frage, denn ich zirkuliere sozusagen zwischen den zwei Ländern. Ich bin sehr oft unterwegs, aber es bildet eine Einheit. Wenngleich die Beschäftigung, die ich dann in dem jeweiligen Land eine andere ist. Also ich lehre in Frankreich, ich lehre in Deutschland nicht. Aber im Archiv bin ich in Frankreich ab und zu mal, aber sehr oft in Deutschland.
Ich dachte so an banalere Sachen wie Schwarzbrot vielleicht oder die Gelegenheit, Deutsch zu sprechen.
Also die Gelegenheit, Deutsch zu sprechen, das ist auch wieder etwas Interessantes. Denn was mir hier in Deutschland gefällt, ist, dass alle Deutsch reden sozusagen und dass auf der Straße, in der U-Bahn und alles Deutsch ist. Und das ist wie ein Bad, in das ich dann wieder tauche und wo dann sofort mein ganzer Kopf in Deutsch ist.
Ich glaube, Sie waren ja zuletzt in Frankreich gefragt, als es darum ging, das Ende der Ampelkoalition zu erklären. Ich habe da ein Interview mit Ihnen auf Radio France gehört. Das heißt, Sie sind ja nicht nur in Geschichte sehr bewandert, sondern Sie verfolgen auch immer die aktuellen Ereignisse. Da sind Sie auch immer nah dabei in beiden Ländern.
Ja, absolut. Aber das ist auch ein Teil meiner Ausbildung sozusagen und der Einflüsse, die ich gehabt habe. Also ich bin wirklich eine Schülerin von Alfred Grosser, der in Deutschland auch sehr bekannt war. Und auch die Zeitgeschichte habe ich damals wirklich mit der neuesten Geschichte verbunden. Ich habe über ein Thema promoviert, das sehr zeitnah war, auch in der Politikgeschichte, sodass in meiner Beschäftigung mit Deutschland die Aktualität, die Gegenwart immer verflochten ist mit dem Studium der Vergangenheit. Und ich gehe nicht sehr weit weg zurück in die Vergangenheit. Ich beschäftige mich vor allem mit der Zeit nach 45 und habe vor allem mit den 50er, 70er Jahren angefangen. Und das ist das Interessante an der Zeitgeschichte, dass sie hilft, auch die Gegenwart mitzudenken und zu deuten.
Mir ist so aufgefallen, also ob Sie jetzt mit französischen oder mit deutschen Medien sprechen, Sie bleiben immer in der Rolle der Erklärerin. Sie ergreifen eigentlich nie Partei, oder? Warum nicht?
Ja, weil ich eine Wissenschaftlerin bin. Und das ist zunächst das, wonach ich gefragt werde, erklären, irgendwie Licht zu bringen in eine, auch mit einem Wissen. Die Hintergründe werden oft gefragt, vor allem hat es das schon mal gegeben, dass eine deutsche Koalition frühzeitig unterbrochen wurde? Hat es schon mal gegeben, dass es eine Vertrauensfrage gab und so weiter? Ich würde aber nicht sagen, dass ich immer so ganz neutral, wertneutral bleibe, denn bei allen meinen Erklärungen weise ich darauf hin, was die Wertegrundlage ist von unserem System, von der Demokratie. Und wenn es Gefahren gibt, in irgendeinem Programm einer politischen Partei gibt, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, dann sage ich das ganz klar. Also insofern würde ich nicht ganz sagen, dass ich keine Partei nehme, aber das ist immer in der Position der Wissenschaftlerin, die versucht.
Nicht die Partei einer Partei, sagen wir.
Genau.
So, ne? Es gibt ja ein Ereignis, was in Frankreich die Schlagzeilen bestimmt und über das auch in Deutschland sehr ausführlich berichtet wird und viele Menschen erschüttert. Ich meine den Pellicot-Prozess, den Fall, dass 10 Jahre lang der Ehemann von Gisèle Pellicot sie betäubt hat und zur Vergewaltigung angeboten hat. Das Ganze hat er auch gefilmt. Jetzt wird ihm und 50 weiteren Männern der Prozess gemacht. Welcher Stellenwert hat dieser Prozess, also über die ganzen, wie soll ich sagen, voyeuristischen Aspekte hinaus, die jeder große Kriminalprozess in den Menschen weckt? Welcher Stellenwert hat dieser Prozess in Frankreich?
Ich will wieder einmal deutsch-französisch antworten. Das ist
bitte.
Ich glaube, der Stellenwert ist der gleiche wie in Deutschland. Das heißt, es wird sehr ausführlich berichtet. Es fällt mir auf, wie ausführlich in Deutschland darüber berichtet wird. Ich wurde sogar vor ein paar Tagen von France Culture gefragt, wird es überhaupt in Deutschland wahrgenommen? Ich sage, aber ja und wie. Es wird auch nicht nur wahrgenommen, zum Teil aus den, wie Sie gesagt haben, den voyeuristischen Gründen, aber das Interesse ist da und aber auch, dass es gibt ein Echo in den beiden Gesellschaften mit Fragen wie toxische Männlichkeit oder welche Rechte haben denn Männer über den Körper von Frauen. Und deswegen würde ich sagen, dass es das Echo und die Auswirkungen für die Diskussion in der Gesellschaft nicht so besonders national ist, sondern uns alle in Westeuropa mindestens so anspricht. Und das ist ein typisches Beispiel. Für Themen, wo man, wenn man in Deutschland ist, meint, das ist typisch deutsch oder typisch französisch. Und wenn man in Frankreich ist, meint, ach, das machen wir anders als die anderen und die Deutschen verstehen das nicht. Und wenn man zwischen den zwei Ländern zirkuliert und in beiden Gesellschaften auch viele Kontakte hat, nicht nur liest, sondern mit Menschen redet, dann merkt man, wie oft diese Stereotypen, Sichtweisen ja falsch sind. Ich glaube, wir unterschätzen das Gemeinsame an den Entwicklungen. Und erst wenn man das Gemeinsame an den gesellschaftlichen Entwicklungen erkennt, dann ist man scharf genug, um dann die kleinen Unterschiede zu beobachten und dann versuchen, sie zu erklären und vielleicht nicht zu beeinflussen, aber mindestens einmal, zunächst einmal, dass man sich bewusst wird, das machen wir aber vielleicht ein bisschen anders.
Es gibt andere parallele Entwicklungen, die eindeutig mehr politischer Natur sind. Also ich erinnere an die Parlamentswahlen in Frankreich in diesem Sommer. Ich glaube, da hat halb Europa den Atem angehalten und hatte Angst, dass der Rassemblement National, früher Front National von Marine Le Pen, gewinnen wird. Immerhin über 30% der Stimmen, aber nicht der Sitze aufgrund des Wahlsystems. Auch in Deutschland gab es jetzt ja bei Wahlen, wenn auch nur in Anführungszeichen in einigen Bundesländern, über 30% für die rechtsradikale bis rechtsextremistische AfD. Sehen Sie da auch eine ähnliche Diskussion über diese Ereignisse in beiden Ländern?
Also das Interessante bei dieser Entwicklung des plötzlichen Aufkommens eines rechtsextremen Angebots und Zuspruch ist, dass es einerseits in Deutschland ein Thema ist, das die Menschen sehr beschäftigt und ein bisschen Angst macht. Das ist im eigenen Land, wo man gedacht hat, wir haben die Lehren aus der Geschichte gelernt, dass plötzlich auch die Rattenfänger Erfolg haben. Das ist das eine. Und dazu noch mit der Außenperspektive ist das die Angst, also zunächst mal die Entrüstung möglicherweise, aber auch die Angst bei den Nachbarn sehr wohl spürbar und unter anderem in Frankreich, aber auch in Belgien, Niederlanden etc. Wenn eine solche Entwicklung es auch in Deutschland gibt, dann ist es schlimmer. Es ist schlimmer, das macht Angst und dann kommt immer wieder wegen der Traumata aus der Geschichte die Angst vor einer Rückkehr. Und das Wort Rückkehr, das ist das Wort, das in jedem Gespräch über Rechtsextremen in Deutschland auftaucht. Die sind wieder da, die Deutschen werden wieder zu Nazis etc.
Wir kehren hier im Deutschlandfunk Kultur zurück in den Sommer 1968 an einen Strand in der Bretagne, als die beiden Mädchen Hélène aus der Nähe von Paris und Carola aus Köln miteinander spielen. Das ist ja nicht weiter ungewöhnlich. Ungewöhnlich aber ist vielleicht doch, dass diese Freundschaft, trotz dieser ja damals noch viel größeren räumlichen Entfernung, wenn man so will, von den Eltern sehr gefördert wird. Eines der Mädchen ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, wenn auch schon lange kein Mädchen mehr. Hélène Mian de la Croix ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Deutschlands an der Sorbonne-Universität in Paris. Wie und warum haben denn Ihre Eltern diese Freundschaft gefördert?
Das war ein sehr praktische Frage. Ich hatte einen älteren Bruder, der in die 6. Klasse gehen sollte. Und in Frankreich war es damals üblich, dass die guten Schüler dann, wenn sie in die Gesetzesklasse gehen, dann Deutsch als erste Fremdsprache haben. Und Carola hatte auch einen älteren Bruder, der ungefähr gleich alt war und der auch in die 6. Klasse ging und auch dann mit Französisch anfangen wollte oder so. Und die Familie hatte sehr enge Kontakte mit Frankreich, fühlte sich da sehr wohl. Und meine Eltern haben gemeint, dass diese Leute sind anständig, scheinen auch es war eine kinderreiche Familie, 5 Kinder waren da und sie haben den Kontakt gesucht mit der ersten Absicht, den Austausch zwischen den 2 Jungs zu organisieren. Ah, und dieser Austausch hat da stattgefunden, aber dann waren die kleinen Schwesterchen mit dabei. Und so bin ich, bevor ich selber in die 6. Klasse kam und mit Deutsch in der Schule anfing, mit meinem Bruder nach Köln für diesen Austausch zum Besuch gewesen. Also nach Köln mitgefahren.
Und es muss Ihnen ja gut gefallen haben.
Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und das war für mich wirklich eine große Erfahrung. Ich glaube, heute kann man sich das nicht so gut vorstellen. Damals war die Mobilität innerhalb Europas nicht so groß und über die Medien, wir hatten sowieso keinen Fernseher bei uns zu Hause, man wusste vom Ausland ganz wenig und von den europäischen Nachbarn wusste man nur theoretisch, dass es andere Menschen gibt, die eine andere Sprache sprechen. Und dass ich mit 9 da nach Köln kam, für zunächst mal eine Woche in den Winterferien kam, das war wirklich eine Entdeckung.
Aber was war denn da so schön? Es hätte ja auch sein können, dass Sie es ganz schrecklich finden.
Also zunächst mal war diese Familie extrem liebenswürdig. Es war eine echte Familie, wo gefeiert, gesungen, getanzt wurde. Dass es mehrere Kinder gab, war auch sehr praktisch, denn man war nicht auf die andere angewiesen, sondern es gab immer so Spiele. Auch mit älteren Geschwistern. Die hatten auch viele Freunde. Es war immer was los. Und vor allem war für mich schön, dass ich entdeckt habe, dass man in einer anderen Sprache einfach leben kann, spielen kann, sich streiten kann, lachen kann. Und das klingt im Nachhinein so ein bisschen lächerlich, aber das war eine Erkenntnis. Und ich wollte selbstverständlich sofort diese Sprache erlernen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, auf diesem Wege den besten Zugang zur Sprache gehabt, nämlich nicht etwas, was man in der Schule von oben herab bekommt, wo man pauken soll, Grammatik lernen soll und erst dann kann man was sagen, sondern ich habe Mau Mau gespielt am Anfang mit 3-4 Wörtern auf Deutsch. Und dann wollte ich selbstverständlich so viel lernen, bis ich mich mitstreiten konnte. Und dann kam die Grammatik in der Schule, aber das war ein Mittel zum Zweck. Ja. Insofern habe ich da sehr schnell Deutsch gelernt.
Also großer Dank nachträglich noch an Carolas Familie. Die Schriftstellerin Sylvie Schenk war auch mal hier zu Gast im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und die hatte sich in einen Deutschen verliebt und kam dann als junge Frau nach Deutschland und hat es ganz anders erlebt. Die fand die Familie so kalt. Mhm. Die gab keine Berührung, keine Küsschen zur Begrüßung. Das Abendessen war kalt. Also ein ganz anderes Deutschlandbild, was Sie erlebt haben und was sie erlebt hat. Sie sind denn, Frau Mian de la Croix, ja genau, Sie haben es gesagt, zur Schule gegangen. Sie gehörten zu den guten Schülerinnen, deswegen haben Sie Deutsch gelernt. Das war damals so ein Distinktionsmerkmal so ein bisschen. Deutsch galt zu Recht, muss man sagen, als schwere Sprache. Mhm. Das haben dann immer die guten Schüler gewählt. Das ist ein bisschen vorbei heute. Sie müssen nicht nur eine gute, Sie müssen eine exzellente Schülerin gewesen. Sie waren auf dem Lycée Henri IV. Sie haben an der École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines studiert. Dann haben Sie mit der Sciences Po und der Sorbonne weitergemacht. Das sind ja alles Bildungseinrichtungen. Also allen Franzosen sofort die Ohren schlackern, wissen, das ist für eine ganz kleine Gruppe der Besten. Ich schließe daraus, dass Ihnen das Lernen immer leicht gefallen ist oder Ihnen sogar große Freude bereitet haben
muss. Hat mir große Freude bereitet. Ja, ich mochte zunächst einmal die Naturwissenschaften gar nicht. Aber das war, ich glaube, auch ein Distinktionsmerkmal, denn in meiner Familie waren alle eher in diesem Bereich, auch Gesundheitsbereich etc. Und ich wollte mich abheben, irgendwie ja anders sein. Und ich hatte aber sehr, sehr großes Interesse in Geschichte, Politik und was man Sozialwissenschaften nennt.
Und deswegen haben Sie das ja auch alles studiert.
Genau, ich habe dann ein bisschen alles von allem ein bisschen was gehabt. Und Lernen war für mich ein großer Spaß. Das, was ich nicht gemocht habe, war Latein. Es tut mir leid. Ich fand Latein, da war die Grammatik und der Umgang mit der Sprache interessant, aber es war für mich nicht das Leben. Und deswegen war die Fremdsprache, die ich erleben konnte, wie Deutsch, für mich viel interessanter. Wobei ich auch zugeben kann, dass ich die deutsche Grammatik und überhaupt das Erlernen der deutschen Syntax als ein Spiel erlebt habe. Ich habe immer gesagt, auch später, als ich anderen jungen Leuten auch Deutsch beigebracht habe, Deutsch ist viel einfacher als Französisch. Und Deutsch ist wie Lego-Spiel. Das heißt, man nimmt so Teile und wenn man die Spielregeln hat, was miteinander passt, ist es eine sehr sichere Sprache, in der man sehr klar denken kann. Und das war dann für mich auch nicht nur, das war kein Zweck für sich, sondern ein Mittel, dann in die Geschichte Deutschlands reinzugehen.
Aber es ist ja schon interessant, also diese verschiedenen Fächer, ich meine Germanistik, klar, aber dann auch Geschichte und internationale Beziehungen haben Sie studiert, promoviert, habilitiert und Sie sind immer Deutschland als Forschungsthema treu geblieben und dann auch noch dieses Nachkriegsdeutschland, wo sich, glaube ich, viele fragen, was hat sie denn daran so fasziniert? Also die meisten Historiker interessieren sich für die Nazi-Zeit oder dann später vielleicht nochmal für den Fall der Mauer, aber Bundesrepublik 70er Jahre, promoviert über Helmut Schmidt.
Über das langweilige Deutschland, wie
Kanzlerzeit
einige sagten,
von Helmut
die langweilige
Schmidt, ja, genau.
Bundesrepublik, Westdeutschland, so
genau.
Spießig und langweilig. Alle interessierten sich damals tatsächlich in Frankreich entweder für die NS-Zeit oder für die DDR. Das war viel spannender. Und ich wollte mich vielleicht wieder abheben. Vielleicht habe ich gedacht, nee, das ist nicht, ich mache es anders. Also der Einstieg war wirklich direkt nach meinem Abitur. Der Kontext, ich habe Abitur 1977 gemacht und wir waren im deutschen Herbst, also RAF. Rote Armee Fraktion und dieser Einsatz des Staates. Und ich habe das mit großem Interesse verfolgt. Und das hat mich fasziniert im Sinne von nicht so sehr, was für gefährliche Menschen da unterwegs sind, sondern wie geht eine Gesellschaft damit um? Und nicht irgendwelche Gesellschaft, sondern die deutsche Gesellschaft, für die es eine noch größere Herausforderung ist, weil das Verhältnis zwischen Recht und Demokratie und aber Sicherheit und Kampf gegen Extremismus wirklich im Herzen der politischen Kultur ist. Und das ist für mich der Einstieg gewesen. Deswegen war es für mich eher, wie funktioniert eine demokratische Gesellschaft nach dieser schlimmen Geschichte mit dem Nationalsozialismus, mit dem Scheitern der ersten Demokratie in Weimar und darüber hinaus, wenn es daneben eine marxistisch-leninistische organisierte Gesellschaft gibt, die auch als Feindbild gilt.
Ich habe etwas unpräzise formuliert. Ich hätte natürlich sagen müssen, Sie haben sich für die Bundesrepublik Deutschland interessiert. Also ich bitte um Verzeihung. Frau Mia Delacroix, haben Sie eigentlich mal in Deutschland gelebt? Sie sprechen so exzellent Deutsch, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Ich habe einmal fast ein Jahr in Deutschland gelebt und zwar, das war für meine Magisterarbeit damals und ich war in Freiburg-Breisgau ein Jahr, aber mehr nicht an einem Stück, aber immer wieder wieder. Ich hatte auch im Studium ganz viele auch neue Freunde und ich hatte auch mal einen deutschen Freund so zeitweise und wie es so im Studium ist und ich war dann immer wieder bei Freunden in München, ich war sehr oft in München, weil da Carola auch da studierte. Und das, so wurde der Freundeskreis immer größer. Ich war immer mit diesen Leuten auch Skilaufen. Das heißt, ich hatte immer wieder jedes Jahr mehrere Wochen so Gelegenheiten, in Kontakt zu sein mit Deutschland. Und dann war ich mehrmals länger in Deutschland für Forschungsaufenthalte. Ich war Fellow eingeladen an einem Forschungszentrum in München. Ich hatte eine Gastprofessur in Frankfurt am Main. Also insofern immer wieder mal. Aber in Frankreich höre ich immer wieder Deutsch mit dem Radio und ich lese ständig Deutsch. Insofern bin ich in der Sprache.
Die französische Wissenschaftlerin Hélène Méard de la Croix ist eine Expertin für die deutsch-französische Freundschaft. Was würden Sie denn sagen? Wie steht es um die Beziehung heute?
Das ist immer sehr schwierig, von Freundschaften zu sprechen zwischen Völkern. Denn Völker, das ist so eine gedachte Einheit, die es im Grunde an sich nicht gibt. Völker, Staaten, Gesellschaften, das sind so Einheiten, die sehr plural sind mit ganz vielen Einzelpersonen. Deswegen würde ich sagen, es gibt zwischen Deutschen und Franzosen, französischen Menschen, sehr, sehr viele enge Beziehungen. Es gibt sehr, sehr viele Verflechtungen zwischen Familien, Gruppen, Unternehmen, Institutionen. Es gibt aber auch in beiden Ländern welche, die sich gar nicht für den Nachbarn interessieren. Und das muss man anerkennen. Und das ist wichtig, ist die Tendenz. Und wichtig ist, glaube ich, auch die Qualität des Blickes auf den anderen und der Kontakte, die man hat. Und die Entwicklung, die man in den letzten Jahrzehnten hat beobachten können, war, dass es, nachdem es nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren etwas Besonderes war, als Deutscher in Frankreich zu sein, umgekehrt als Franzose in Deutschland und das zu pflegen, es eine Normalisierung gegeben hat, zum Glück, die aber zu einer Normalität geworden ist, die dann nicht so besonders interessant zu sein scheint. Und die Gefahr ist, dass man sich dann voneinander entfernt, dass das eher Desinteresse ist.
Deutsch-französische Freundschaft, das war ja mal ein fester politischer Begriff. Ich glaube, mit dem junge Menschen heute gar nichts anfangen können. Es gibt keine deutsch-spanische Freundschaft oder eine deutsch-dänische Freundschaft. Also diese Begriffe gibt es gar nicht. Es war ja politisch gewollt, für die ganz Jungen kurz zu erinnern. Deutschland und Frankreich waren mal Erbfeinde. Und was Sie sagen mit dem Desinteresse, das lässt sich ja an ein paar Zahlen ablesen. Zum Beispiel, wir hatten das Thema vorhin kurz, wie viele junge Menschen in Frankreich noch Deutsch lernen. Da gibt es einen dramatischen Rückgang. Vor 30 Jahren waren es noch 600.000, heute sind es nur noch 150.000, also ein Viertel.
Ja, und das ist dem verschuldet, dass man in Frankreich versucht hat, endlich mal gut Englisch zu sprechen. Und die Folge davon ist, dass die meisten Eltern für ihre Kinder und die Kinder selbst dann sowieso Englisch als erste Fremdsprache auswählen. Und dann kommt die Frage nach der zweiten Fremdsprache. Bei uns zählt Latein nicht als Fremdsprache, aber
dann kommt Spanisch.
Dann kommt Spanisch, weil alle meinen, auch Spanisch ist cool und Spanisch ist Ferien und so weiter. Und sie denken nicht strategisch, denn denkt man strategisch, hat man viel mehr Chancen im Beruf, im späteren Leben, im Erwachsenenleben, Kontakte mit dem jeweiligen anderen Land zu haben, wenn man sehr genau schaut. Die Unternehmen in Frankreich, wenn sie einen finden, der gut ist und dazu noch Deutsch kann, der findet sofort eine Anstellung. Und wenn man in Frankreich Englisch und Spanisch gehabt hat, dann auf dem CV, dann wird gefragt, und was können Sie sonst? Denn das haben alle. Und das ist insofern eine Entwicklung, die sehr marktorientiert war oder dass die Familien gedacht haben, wir wollen alles tun, damit unsere Kinder die besten Chancen für die Zukunft haben. Aber das ist eine Fehlkalkulation, denn mit Deutsch kommt man viel besser voran, auch als Opernsänger beispielsweise.
Also auch in Deutschland hat ja das Interesse abgenommen. Also bei den Schülerzahlen ist der Rückgang nicht so dramatisch. Aber wenn ich mal so denke, auch an die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Frankreich die kulturelle Referenz. Ja, also ob jetzt Philosophie, Literatur, Musik, Film, ganz wichtig, Jean-Paul Sartre, Claude Chabrol, Juliette Gréco, das waren Ikonen. Und dann kam, kann man sagen, hinterher kam dann nochmal der Strukturalismus und der Poststrukturalismus aus den französischen an die deutschen Universitäten. Aber heute ist, glaube ich, auch in Deutschland die französische Kultur keine große Referenzgröße mehr. Also da hat sich auch, über die Normalisierung vielleicht auch etwas Desinteresse eingestellt?
Sehen ja, Sie das? Oder das ist in ganz, ganz kleinen Kreisen. Also unter den französischen Philosophiestudierenden ist es so, dass man sich möglicherweise für deutsche Denker interessiert. Der Vergangenheit oder auch der Gegenwart oder der nahen Gegenwart. Habermas ist noch ein Thema. Axel Honneth und so weiter. Und umgekehrt gibt es auch in Frankreich so Denker. Also Bourdieu und so weiter sind schon gestorben, aber die werden immer wieder
Michel Foucault,
fast in Deutschland mehr zitiert als in Frankreich sogar unter den Wissenschaftlern. Aber breiter gesehen würde ich sagen, dass die Zeit auch von Jean-Paul Belmondo auf der einen Seite für die Deutschen oder Romy Schneider, wie sie in Frankreich sehr beliebt war, die sind alle tot und es gibt keine Ablösung. Es gibt keinen Nachwuchs, weil es auch damit zu tun hat, dass man in Deutschland sich massiv eher für angloamerikanische kulturelle Produkte interessiert.
Und inzwischen ist das ja aber in Frankreich möglicherweise auch so, wobei man sagen muss, es gab ja, also Deutschland galt ja in Frankreich nie als schick und intellektuell und sexy, anders als Frankreich in Deutschland. Mhm. Aber dafür war Deutschland früher immer eine Vergleichsgröße, wenn es um Wirtschaftsdaten ging, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskraft, Arbeitszeit, was auch immer. Ist das heute noch so? Ich meine, Deutschland ist ja nicht mehr so vorbildlich, wenn man so Infrastruktur und den Bahnverkehr und so ansieht.
Es bleibt absolut so. Das ist, die meisten Franzosen wissen nicht, dass man in Deutschland möglicherweise Probleme mit der Deutschen Bahn haben kann. Und wenn man das erzählt, dann glauben sie Menschen es nicht. Denn
wir gelten immer noch als perfekt und pünktlich.
Absolut, absolut. Deutschland bleibt die Messlatte für die Franzosen. Und deswegen ist das Interesse, aber auch ein bisschen die Besorgnis groß in Frankreich, wenn man hört, dass es sogar der deutschen Wirtschaft nicht so geht. Das heißt, nicht nur uns oder den, sagen wir mal, südeuropäischen Ländern sogar, sondern der Musterschüler Deutschland hat Probleme und sogar im Automobilbereich und sogar hat Probleme, überhaupt einen Haushalt zustande zu bringen. Das sorgt immer für die größte Überraschung in Frankreich. Bei einigen Menschen für ein bisschen Schadenfreude, muss man sagen. Denn das ist auch etwas, was zu besprechen ist. Es gibt zwischen den beiden Ländern immer einen Blick auf den anderen, der eine Funktion hat, nämlich sich selber dann besser zu sehen. Und das hat in Deutschland sehr, sehr lange und bis heute noch sehr gut funktioniert. Dieser Blick auf Frankreich, so ein bisschen von oben herab, ach, die armen Franzosen, sie haben Problem in ihren Banlieues und sie haben Problem mit dem Staatsdefizit. Und sie kommen nicht zurecht mit dem und dem Problem. Wie kommt das? Ja, und das hat im Grunde, scheint nett gesagt zu werden, aber ich glaube, dass es eine Vergewisserungsstrategie ist. Wir haben es besser. Ja, und jetzt kommt es in Deutschland dazu, dass man meint, auch wir haben hier in Deutschland hier Probleme mit den Infrastrukturen, wir haben auch Probleme mit dem Haushalt und wir haben Schwierigkeiten mit der Handhabung der Einwanderung und mit den Folgen von der Präsenz von Menschen mit einer anderen Kultur. Oh, wie kommt das? Und die Franzosen, wie gesagt, schauen ein bisschen auf Deutschland und meinen, ach, wir sind nicht so schlimm oder die Deutschen haben auch ähnliche Probleme.
Ja, aber es gibt dann auch ja andere Felder, wo die Deutschen auch so ein bisschen Unverständnis sagen, was haben die denn für Probleme? Ich erinnere an die geplante Rentenreform und die großen Demonstrationen. Nicht aus deutscher Sicht, das Rentenalter sollte von 62 auf 64 angehoben werden. Und was haben die denn für ein Problem? Ja, wir haben hier 67 demnächst, zumal ja die französischen Renten höher sind als in Deutschland. Ist auch ein interessanter Effekt, weil man könnte ja auch denken, dass die Leute ja sagen, ach interessant, guck mal, so geht's auch. Wir demonstrieren hier jetzt auch. Und man sagt dann, nee. Also da...
Ja, die Rentenreform, das war ein sehr interessanter Fall, wo man sehen kann, dass die Kultur im Sinne von politischer Kultur schon anders ist. Denn es gibt schon Gründe dafür, nämlich die demografische Entwicklung. Also man kann sich in Deutschland keine Rente mit 64 leisten, weil es demografisch einfach nicht geht. Das ist zunächst ein Unterschied. Also Frankreich hat die Probleme nicht und Frankreich hat dafür eher das Problem, dass es viele arbeitslose Senioren gibt. Das heißt, diejenigen, haben, die nicht mal es schaffen, die es nicht mal schaffen, bis 62 oder 64 überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben. Und das ist eine andere Struktur auch des Arbeitsmarktes. Das ist das eine. Dass man in Deutschland nicht den Reflex hat zu sagen, oh, wir könnten auch solche Forderungen haben, liegt, glaube ich, auch daran, dass das Verhältnis zur Arbeit und der Blick auf die Arbeit ein bisschen anders ist. Die Entwicklung ist in Frankreich in den letzten Jahrzehnten nicht in allen Berufen, aber in
35 einigen. Stunden Woche.
Genau, die
da
35.
Die Deutschen auch neidisch.
Genau, das war eine Zeit lang, also vor 20 Jahren, die große Hoffnung, dass man die Freizeit gut verbinden kann und die Entfaltung der Person und dessen, was man neben der Arbeit ist, sehr gut verbinden konnte, unter einen Hut bringen konnte mit der Arbeit. Und dass es nicht so gut geht, oder dass es dann Kosten hat, wird nicht erkannt. Irgendwann muss man doch das Geld finden und das Reichtum erbringen, um das zu finanzieren. Das kommt bei vielen Menschen nicht. Vor allem, und das ist vielleicht noch ein kleiner anderer Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, weil der Reflex in Frankreich immer ist, die Reichen sollen zahlen. Das heißt, auch eine Sichtweise, die noch aus der Zeit des Klassenkampfs kommt in Frankreich. Die normalen Menschen wehren sich gegen die Macht der Mächtigen und der Reichen.
Unser Gast Hélène Méard de Lacroix beschäftigt sich nahezu ihr gesamtes Leben schon mit den deutsch-französischen Beziehungen. Sie hat in Deutschland wie in Frankreich dazu veröffentlicht, sitzt in wissenschaftlichen Kommissionen und Beiräten, lehrt und forscht weiterhin an der Sorbonne-Université in Paris. Und aktuell, so ist dort auf der Homepage zu lesen, beschäftigt sie sich mit der Geschichte der Emotionen in den internationalen Beziehungen. Frau Méard de Lacroix, was kann das heißen, dass an einem Tag Bundeskanzler Helmut Schmidt unheimlich gute Laune hatte und deswegen Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing angerufen hat und gesagt hat, hey Kumpel, lass uns doch mal eine Freundschaft schließen. Das ist ja Ihr Promotionsthema, Helmut Schmidt und die deutsch-französischen Beziehungen. Oder was meinen Sie damit?
Ich meine etwas ganz anderes. Also, dass Schmidt und Giscard sich gut verstanden haben, das lag auch vor allem daran, dass sie ähnliche Interessen hatten und die Welt auch gleich lasen. Nein, das Thema ist viel mehr und da habe ich das empirisch an dem Jahr 1989 studiert, wie Gesellschaften mit dem Rauschen der internationalen Beziehungen, also der Außenwelt, umgehen, wenn plötzlich übers Fernsehen, über die Medien Nachrichten kommen von Massakern, von der Flucht von Menschen, von Angriffen oder von fröhlichen Ereignissen, wie beispielsweise den Fall der Mauer. Und meine Forschungsfrage war, wie gehen Gesellschaften damit um? Denn inwiefern interessiert es sie und wie können sie dann den Wandel der Welt, der Außenwelt wahrnehmen? Und welche Rolle spielen da Emotionen in der Form der Entrüstung, Empörung, Angst oder auch Freude? Was für eine Rolle spielen Emotionen in der Wahrnehmung der Realität, wenn man davon ausgeht, dass Emotionen nicht das Gegenteil von Vernunft sind? Das haben inzwischen die Neurowissenschaften sehr genau bewiesen, dass diese sehr, sagen wir mal, kartesianische Unterscheidung zwischen Emotion und Ratio völlig künstlich ist und dass man über eine Form der Emotion, weil man das dann verbindet mit Werten, was ist gut, was ist schlecht, was ist Gewalt, ist diese Gewalt gerechtfertigt und so weiter, dann ist es eine Tür, die sich öffnet zur Einordnung der Realität und dann zu einem Urteil über die Vorgehen, von denen man etwas hört.
Und da geht es jetzt nicht um die Staatsspitzen, sondern jeweils um die Bevölkerung.
Genau. Und dieses Projekt, das jetzt zu einem Buch wird, das jetzt im Frühjahr in Französisch erscheint, also die Emotionen vom Jahr 1989 im deutsch-französischen Vergleich, geht es darum, ich habe es, weil ich immer deutsch-französisch arbeiten muss, habe ich also die unterschiedlichen Reaktionen in beiden Gesellschaften beobachtet auf den Versuch der Revolution auf dem Platz Tiananmen, gefolgt von dem Massaker, die Flucht der DDR-Bürger im Sommer 89 und dann Fall der Mauer und dass die Revolution in Rumänien mit der Ermordung des Ceausescu und wie das von unterschiedlichen Kreisen oder Gruppen in den Gesellschaften wahrgenommen wurde und eingeordnet wurde, angefangen selbstverständlich von den Gesellschaften über die Öffentlichkeit, aber auch bei Diplomaten, bei Politikern, bei Gewählten, in den Kirchen, in den NGOs und wie dann Diskurse zirkulieren, wie diese Gruppen dann in der sogenannten Öffentlichkeit sich dann äußern und ein Bild machen. Und was der Clou ist, ist, dass man dann über diesen Weg sehen kann, wie die Politiker, die dann diesmal dann nicht Giscard und Schmidt waren, sondern Helmut Kohl und François Mitterrand, das mit einbeziehen in der Argumentation, in der Rechtfertigung für die Art und Weise, wie sie mit dem anderen verhandeln, nach dem Motto, meine Öffentlichkeit ist da entrüstet oder wir haben uns so gefreut und aber auch als Argument in der internationalen Verhandlung. Und dann sehen wir, dass Emotionen nicht nur so ein Ausbruch von Gefühlen sind, sondern auch sehr wohl ein Instrument in der, im Verhandeln und in der Rechtfertigung dessen, was man in der Politik macht.
Und auf jeden Fall in demokratischen Gesellschaften. Das klingt nach einem riesigen Projekt, Frau Mia Delacroix. Können Sie vielleicht trotzdem ein kleines Beispiel rausgreifen und anhand dessen kurz schildern, vielleicht wie da Deutschland und Frankreich verschieden gefühlt haben oder auch identisch?
Ja, vielleicht sage ich identisch, weil es dann auch später ein Thema geworden ist. Man hat sich in Frankreich, wenn wir den Fall, die Öffnung der Mauer am 9. November 1989 nimmt, war es selbstverständlich für die Westdeutschen ein unglaubliches Ereignis, auch wenn einige die Mauer in ihrem Kopf behalten wollten. Aber es war auch für die französische Öffentlichkeit eine unglaubliche Freude, die auch sehr interessant zu beobachten ist, weil man nachher gesagt hat, auch die Franzosen haben sich dann gewehrt und Angst gehabt und sogar zu bremsen versucht und sie wollten keine Wiedervereinigung. Das ist interessant zu sehen, wie solche Emotionen in Gruppen funktionieren, wenn sie gleich auf gleichen Werten beruhen. Und hier sieht man in dieser Zeit, also an diesem Tag und in den Wochen danach, wie diese Freude über den Sieg der Freiheit sozusagen geteilt wurde und wie dann, was man in der Wissenschaft emotional communities nennt, nämlich also Emotionsgemeinschaften, so Gruppen, die sich wiedererkennen in dem Ausdruck von Emotionen, von Gefühlen. Und da war es ein klarer Beweis, dass man im Westen Europa, egal ob man Deutscher oder vielleicht auch Italiener, der Vergleich hätte auch sehr gut sein können, die gleiche Kultur hat, welche Werte sind wichtig, wenn Menschen auf die Straße gehen, protestieren und dann im Endeffekt der ungerecht organisierte Staat dann nachgibt, dann ist es ein so großes Glück, dass es einfach, dass alle feiern.
Eine europäische Emotionsgemeinschaft. Das wäre doch ein schönes Projekt, oder?
Das wäre ein schönes Projekt, aber da muss man mehrere Sprachen können. Und denn wenn man wirklich wissenschaftlich arbeitet, dann geht man in die Quellen, die ja in der anderen, jeweils anderen Sprache ist.
Ach, ich meinte jetzt gar nicht für Sie als Forscherin, sondern für uns als Bürgerinnen und Bürger Europas.
Ja, auf jeden Fall. Denn das ist, wie gesagt, also sich für Emotionen zu interessieren, bedeutet auch, sich für das gesamte Gerüst zu interessieren. Was sind die Elemente dieser politischen Kultur? Was sind die Werte? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist zu verurteilen und was ist zu begrüßen? Deswegen werden diese Emotionen immer mehr in den Fokus genommen. Und obwohl sie oft schwammig sind, das ist keine ganz einfache Arbeit. Da muss man wissenschaftlich sehr genau sich Regeln geben, was für Wörter beobachte ich, welche Argumentation und so weiter. Aber das ist ein sehr spannender Zugang zu einer Form der Rationalität, nämlich dessen, wie wir die Welt erklären und gutheißen oder nicht gutheißen. Und unsere Gegenwart zeigt die Aktualität all dieser Fragestellungen. Denn wir immer wieder werden in unsere Wohnzimmer so Bilder oder Ideen katapultiert, die einen nicht kalt lassen.
Ich danke sehr für das Gespräch, Hélène Mia Delacroix.
Sehr gerne. Es war sehr schön, bei Ihnen zu sein.
Danke.